Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, der Treffpunkt, der kommt heute aus Interlaken. Seit Jahren machen Scharen von asiatischen Touristen in der Schweiz Ferien. Zu Luzern, zu Engelberg oder eben zu Interlaken. Das sind so beliebte Orte, wo die Reisegruppen logieren. Tommy Scherer, ihr seid seit gestern zu Abend zu Interlaken. Habt ihr schon mit Einheimischen können reden?
Das haben wir gemacht, Regi. Und konkret sind wir gestern Abend auf der Straße und haben die Interlaknerinnen und Interlakner gefragt, wie sie dann mit diesen Touristen leben.
Also ja, ich habe keine Mühe mit denen. Das muss man akzeptieren. Und ich war immer hier und ich habe eigentlich nichts anderes gekannt. Also, ja.
Ja, das gehört einfach dazu. Sonst wäre es nicht Interlaken. Also, sonst würde irgendetwas fehlen, weil der Winter ist still bei uns. Oder?
Ja, aber das ist mir daran gewöhnt schon. Also das sehen wir jetzt schon Jahre so. Und wir wissen, wenn Sommer wird, voll Touristen, Asiaten, Indier, egal. Also meistens die eigentlich. Vielleicht noch Araber. Und ja, so ist der ganze Sommerablauf. Nervt es nicht. Einfach. Man merkt, die Atmosphäre ist anders, oder? Stressiger und es ist viel mehr los einfach.
Das war schon gern. Das ist schon früher ist das eben Touristending. Und da haben sie dann viel noch da die höheren eigentlich gehabt, die heute eigentlich fast. Fast jedes kommt in die Ferien oder so auf Interlaken, nicht?
Also, das ist ein paar Stimmen von den Einheimischen hier von Interlaken. Wie sind Touristen aus Indien, aus Japan, aus China oder auch aus dem arabischen Raum einschätzen und was sie über die denken? Wir senden vom City Oberland Hotel hier in Interlaken. Und wenn Sie es zum Beispiel interessiert, wie so ein Zmorgenbuffet für asiatische Touristen aussieht und wie morgenmuffelig die Touristen sich am Buffet bedient haben, dann bleiben Sie einfach mit dabei bei uns in der Sendung. Sie erfahren es nämlich gerade als Nächstes.
To respect each other.
Das ist ein Treffpunkt live von Interlaken. Wir senden im Moment von aussen. Wir sind beim City Oberland Hotel, dort, wo Touristen innen und rausgehen. Die meisten sind schon weg. Ein Haufen Gar sind schon fortgefahren. Und bevor das passiert, muss das Hotel da in Interlaken ein logistisches Meisterwerk abliefern, weil all die Gruppen, die wollen zum Morgen essen, vielleicht auch noch zur gleichen Zeit. Ja, natürlich, weil sie gehen ja alle miteinander nachher dorthin, wo sie abgemacht haben. Und dann geht es eben ab auf den Bus, weil zum Beispiel das Jungfrau Joch ruft, Top of Europe, das ist natürlich die Destination für all die Touristen, Touristinnen. Martina Schneider, die Produzentin vom Treffpunkt, die auch da oben ist in Interlaken. Du bist an das Morgenbuffet ziemlich früh. Wie ist es denn dort so zu und her gegangen?
Ja, also ich bin kurz vor der 6 gekommen. In der Küche sind alle wie verrückt am Arbeiten. Etwa 4 Angestellte haben Kaffee in Thermosflaschen abgefüllt, haben Käseplatten und Aufschnitte parat gemacht, Milch geschäumt. Ruckzuck ist das alles gegangen. Und ich habe dann dort auch die Marianne Briseit getroffen. Sie ist die Morgenchefin und sie ist seit 35 Jahren im Hotelgeschäft hier in der Region und schaut, dass alles wie am Schnürli läuft. Heute Morgen waren es 400 Gäste, darunter viele japanische Gäste, die früh zu mürgeln wollen. Das hören wir jetzt.
Jetzt genau ist es 17:45. Das ist ganz normal, dass die ersten japanischen Gäste jetzt schon da sind.
Das ist ganz normal. Manchmal fangen wir auch schon um 6 Uhr an, je nach Wunsch, weil die gehen meistens auf einen frühen Zug auf die Jungfrau. Etwas schönem oder schlechtem Wetter spielt nicht keine Rolle.
Ist es mit allen gleich oder gibt es auch Gruppen, die dann eher die Langschläfer sind? Kann man das so sagen?
Also die Langschläfer sind eindeutig die indischen Gäste. Die kommen meistens auch erst gerade um 5 vor 10 Uhr, auch wenn es dann einfach zum Morgen bis um 10 Uhr gibt. Aber die sind immer relativ spät. Ja, und ja, sie verstehen die Zeit auch nicht so. Die Zeit ist ja normal, dass man einfach zu spät kommt eine Stunde. Das ist anständig. Ja, das ist so. Und darum, wenn man ihnen sagt, bis um 10 Uhr, kann man sie vielleicht noch um 11 Uhr schauen, ob es nicht noch etwas gibt. Weil das ist für sie normal, dort unten.
Also flexibel sein, nehme ich da raus. Das ist das Motto. Wie war das, wo die ersten Gäste gekommen sind? Was haben sie zum Morgen gegessen?
Ja, ich war natürlich gespannt und einmal ein bisschen ans Buffet schauen. Und was mir Marianne Briseit natürlich schon angekündigt hat, auf dem Buffet hat es dann auch japanische Suppe, Miso-Suppe. Das ist eine Suppe aus Soja, Reis und Reiswein. Ich schaue, es hat dann noch Seealgen dabei. Also, das ist ein Frühstücksbuffet, wie wir es eigentlich aus allen Hotels kennen. Mit Müsli, mit Joghurt, mit Früchten. Eingelegt, Ananas, Aprikosen, es hat Butter, Margarine etc. Also das ist da ganz so ein Continental Breakfast, würde ich wahrscheinlich sagen. Und da auf dem zweiten grossen Tisch haben wir Käse, nochmal Früchte, es hat Aufschnitt, es hat Eier, die man nehmen kann. Und da bedienen sich jetzt auch die japanischen Gäste. Gern. Die sind an einem dritten Tisch sind sie am Toasten. Jetzt hat einer gerade schon in die Suppe hineingeschaut. Hätte gerne ein bisschen Suppe gehabt. Die Algen sind schon vorbereitet in diesem Suppentöpfchen. Die Suppe selber ist aber noch nicht da.
Hallo.
You speak English?
No.
No?
No,
good.
I speak English.
Nice breakfast. You like that? Good breakfast?
Oishi.
And soup? Miso-soup?
Miso-soup, mara dekite nai. Mara, no.
No. No. 30 minutes. 30 minutes.
Yeah.
You like it?
Yeah.
So ist das, wenn man sich mit Japanern da unterhalten, oder kann es jedenfalls gehen, weil sie einfach kein Englisch können. Hello. Good morning. Morning. Ja, das ist also sehr lustig. Die japanischen Gäste sind extrem freundlich. Sie lächeln, sie verneigen sich leicht. Aber eben kein Wort Englisch. Als ich mit der Reiseleiterin reden, ist die so verlegen worden, dass sie also auch gerade keinen Ton mehr rausgebracht hat. Es war nicht möglich, mit jemandem, in einer gemeinsamen Sprache zu reden. Selbstverständlich bin ich dann in die Küche schauen, wo dann die Miso-Suppe bleibt. Mir hat mir ja gesagt, etwa in einer halben Stunde sollte die parat sein. Der Speck und die Schinken, das Rührei, alles ist gerade fertig. Der Koch, der Traika Tschurginoski, ist gerade bei der Miso-Suppe. Was ist denn da eigentlich drin?
Mit japanische Sojabohnen und Reis, japanischer Reis und hat ein wenig japanische Reiswein. Ein wenig mit 0,3 ist mit Alkohol drin. Und machen wir mit ein wenig, in der Suppentasse geben wir ein wenig Lauch und Seealge.
Das ist nicht irgendwie eine Mischung, die Sie mit Wasser anmachen, sondern das machen Sie selber, die Miso-Suppe?
Nein, das ist eine Pasta. Japanische Suppe, das ist Wasser mit Pasta. Diese Pasta gehört von japanischen Sojabohnen, Reis und ein wenig Reiswein. Das steht auf.
Also ist nicht so kompliziert, das wie Sie zu machen?
Nein, es ist nicht so kompliziert, aber ich, die Leute verlangen, ist gut für diese Leute und wieso, dass wir nicht das geben für diese Leute, dass sie zufrieden sind. Wenn die Gäste sind zufrieden, sind wir auch zufrieden.
Essen Sie zusammen eigentlich zum Morgen?
Ja, ich muss das probieren, oder? Ist das mal probieren?
Und, wie ist das?
Ja, ist gut. Ja, am Anfang hat mir das nicht gefallen, aber jetzt ist ja, man gewohnt sich von alles.
Eben beim Zuhören denken wir, oh, man gewöhnt sich wirklich an alles. Und dann ist die Suppe dann tatsächlich, Martina, in den Morgensaal reingekommen, nehme ich mal an?
Ja, ziemlich laut. Das hat sehr lustig getönt. Und im Frühstückssaal ist jetzt ein riesiges Gedränge am Buffet. Was haben Sie jetzt gerade noch auf Japanisch gesagt?
Aufpassen, wenn ich muss Achichi sagen, bitte. Achtung, ja.
Achiji, habe ich jetzt gelernt. Man lernt also ab und zu ein paar Brocken Japanisch, Martina. Was war dein Eindruck? Sind alle zufrieden gewesen?
Ja, es ist noch schwierig zu sagen, aber es hat so ausgesehen, als wären eigentlich alle zufrieden. Wie gesagt, es waren praktisch nur Japaner in der ersten Stunde am Buffet. Und die sind wahnsinnig freundlich und lächeln immer. Die indischen Gäste haben es auch nicht so präsent. Die sind ein bisschen später erst dran. Dass alles rassig muss gehen, hat man vor allem im Service und in der Küche gemerkt. Es ist gerade noch mal ein Tempo höher als so in einer normalen Hotelküche, dünkt es mich. Marianne Brisait, die hat mir dann auch erzählt, warum das alles so im Minutentakt muss funktionieren. Das Programm von diesen japanischen Gruppen ist nämlich wahnsinnig gedrängt.
Das ist so eine normale Route. Frankfurt. Dann kommen sie spät an, schon am Abend. Dann fahren sie nach München, dann ist nach München, Schloss Schwanstein, am gleichen Tag zurück, Interlaken. Eine Nacht oder zwei Nacht Interlaken, Jungfraujoch. Wenn sie oben runterkommen heute, so um 2-3, dann fahren sie auf Genf, nehmen dort den TGV, fahren auf Paris, haben dort eine oder zwei Nächte und von dort auf London und wieder zurück. Die Japaner haben ja nur einen 8-Tage Ferien im Jahr. Das ist ein bisschen der Grund, dass die alles so im Schnellzugtempo machen.
Kann man noch verstehen?
Ja, eigentlich schon. Tempo. Aber und das ist auch der Grund, dass vielmals eben, wenn man sie sieht, schlafen sie einfach, weil die sind ja müde. Die Höhenunterschiede und Zug und Bus und die Eindrücke. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, sie sind das erste Heim, wo sie waren, auf den Fotos. Ja.
Vom City Hotel Oberland, Eindrücke aus dem Morgensaal und wir werden jetzt im Verlauf von diesen ja, noch gut 1/3 Stunde im Treffpunkt über die Gäste aus Japan, Indien, China reden und haben darum Tourismusexperten hierher eingeladen. Jemand, der von Schweiz Tourismus erklärt, wie man Touristen aus exotischen Ländern überhaupt in unser Land bringt. Oder man redet mit einem Touristiker, wie man die Gäste aus Asien empfängt, damit sie uns auch weiterempfehlen. Und wir sind auch im Gespräch mit einem Bijoutier, der uns sagen kann, was für Souvenirs am beliebtesten sind, weil Souvenir das muss sein. Ohne ein Mitbringsel geht man als Japaner, Inder oder chinesischer Tourist ganz sicher nicht heim. Und gerade als erstes jetzt treffen wir dann den Hotelier von dem Hotel, wo wir hier senden, vom Hotel City Oberland.
Esiste una grande città dove Lakea.
Live vom Hotel City Oberland in Interlaken. Neben mir steht jetzt gerade Sanjay. Hi, Sanjay.
Yeah, hi.
My name is Tom. We're from Swiss Radio Broadcasting. I would like to ask you, how do you like it in Switzerland?
Oh, definitely, it's a very nice place, nice people. It's definitely great to have a great feeling here, you know.
Also, Sanjay gefällt sehr gut. Es ist ein wunderschöner Ort. What do you like most in Switzerland?
Firstly, the people are really good, very, very good people, and that's one of the very, very important things. That's what the tourist industry and
are the people friendly?
Very much friendly, very good people, yeah.
Er sagt, es sind sehr freundlich, die Leute, er hätte die Leute gern. Did you talk to Swiss people already?
Yeah, definitely. We spoke to 2-3 ladies, and they were very gentle, they were very kind, actually, and they guide us also about the Switzerland.
Also er hat mit Männern geredet, weil Frauen findet er in erster Linie sehr freundlich. And what are your plans for today? Where are you going?
We're going to Jufrock. Yeah, Jufrock.
Jufrock? Frag mal schon den Herr Reuter, was meint er damit? Das verstehe ich nicht.
Also, Jungfrau meint er, Jungfrau Joch.
Now I understood. Jungfrau Joch, top of Europe. You're going, okay. It's the first time for you.
First time for me, yeah. First time for me and my family, in fact. First time we are going there.
Enjoy it and thanks a lot.
Thanks a lot, yeah.
Okay, thank you. Das war also der Sanjay von Indien. Und jetzt bin ich im Gespräch mit dem Herrn Reuteler. Der Herr Reuteler ist der Direktor vom Hotel City Oberland. Und er hat sich spezialisiert auf die Reisegruppen. Es sind Inder da, es sind Japaner da, es sind Chinesen da. Gerade im Moment, was für Reisegruppen logieren bei Ihnen, Herr Reuteler?
Also im Moment haben wir vorwiegend Gruppen von Japan. Wir haben eine aus der Ukraine und 2 von Indien. Und eine von Singapur.
Und es sind im ganzen 400, das haben wir gehört vorher in der Reportage von Martina Schneider. Jetzt die Gruppe, die wir jetzt da gerade mit ihnen geredet haben, oder mit einem jedenfalls, die wollen aufs Jungfrau Joch. Sind die nicht ein bisschen spät dran?
Ja, Inder haben Zuversicht, dass morgen auch noch ein Tag ist und übermorgen auch noch. Also, man nimmt vorab. Sie tun sehr gemütlich reisen.
Oder wir denken so, asiatische Reisegruppen, Japaner, Inder, Chinesen, das ist alles etwas gleich, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das sind ganz unterschiedliche Kulturen. Sie sind seit 1985 da. Das ist ein Hotel, das spezialisiert ist auf asiatische Reisegruppen. Wie würden Sie jetzt die Nationalitäten vielleicht, wie Sie es erlebt haben, auseinanderhalten? Was sind so die Eigenheiten der Japaner, der Inder, der Chinesen?
Das ist richtig. Das ist das, was sehr interessant macht. Also japanische Gäste haben an erster Stelle zum Beispiel Tempo, Servicetempo, das ist Qualität. Sie wollen unbedingt Badwanne, ja nicht duschen, das ist Katastrophe, duschen ist nichts. Oder?
Wieso?
er hat einfach die Gewohnheit aus ihrer Kultur, dass er baden und nicht duschen. Also das ist definitiv wichtig. Indische Gäste rücken viel mehr in den Vordergrund die Küche. Die wollen unbedingt ihre eigene Küche und sie können nicht anfangen mit der europäischen Küche. Ja.
Die hat noch nie am Morgenbuffet Gipfeli, Gomfi, Käse probiert oder vielleicht das Käsefondue am Abend?
Das ist sehr, sehr selten. Ja. Ja. Also Brot schon, Brot essen sie am Morgen, Gonfi essen sie, aber alles, was Derivate haben von Rind, essen sie nicht. Also Würst, andere Aufschnitte, so Sachen, nichts.
Dann haben Sie etwas über die Japaner, etwas über die Inder gesagt und Chinesen?
Gut, Chinesen ist ein junger Markt. Die Chinesen haben keine Mühe mit unserer Küche. Also die akzeptieren das normale Schweizer Menü. Sie eigentlich im Moment noch weniger anspruchsvoll. Es kann sein, dass sich durch Interesse herausbilden, aber das ist noch nicht vorhanden. So.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie in den gut 24 Jahren, wo Sie das Hotel jetzt schon amtet, am Anfang sicher ins eine oder andere Fettnäpfchen getrampelt sind. Was ist Ihnen da so passiert, dass Sie, sagen wir mal, die Kultur falsch oder eben nicht richtig wahrgenommen und berücksichtigt haben?
Also es kommt spontan etwas in Sinn. Wir haben eins, sind wir relativ knapp gewesen, ein Zimmer. Und dann haben wir ein Ehepaar Doppelbett geben. Und sie haben wohl nichts gesagt hier, aber zwei Tage später haben wir eine Schadersatzforderung von 100 Euro pro Bett.
Und das haben Sie dann nachher aber auch müssen zahlen, oder wie haben Sie sich aus dieser Affäre raus?
Ja, das wird verrechnet, ja.
Jetzt weiss ich auch, dass zum Beispiel kein Grand, also kein grosses Bett darf in einem Zimmer sein, wenn ein Japaner das bucht hat, sondern zwei einzelne Betten. An was liegt denn das?
Das haben Sie nicht gefragt.
Aber es ist einfach so, die wollen kein grosses Bett.
Ja, es könnte sein, dass sie maximal erholen und ruhig schlafen wollen. Ja. Stell mir vor, ja.
Die Reisegruppen bleiben im Schnitt 1,6 Tage da oder 1,6 Übernachtungen. Also nicht einmal zwei Übernachtungen haben sie da. Ist jetzt das für Sie als Hotelier der grösste Stress, sich in dieser kurzen Zeit mit Charme, mit gutem Service weiterzuempfehlen, weder wenn Sie jemanden da haben, der eine ganze Woche oder vielleicht sogar zwei bleibt?
Nein, man tut sich darauf einstellen. Es gibt natürlich Limite. Ich kenne den Namen nicht von jedem Gast, logisch, oder? Aber es war unser Markt, wir haben uns darauf ausgerichtet und sind eigentlich zufrieden mit dem. Ja.
Gibt es da überhaupt Freundschaften oder Kontakte, die erhalten bleiben in den 24 Jahren, wo Sie jetzt da sind?
Es gibt Freundschaften, meistens basierend auf einem unerwarteten Ereignis. Also wenn man einen Unfall hat oder mal ist jemand mit dem Kopf hier durch die Glastür durchgestossen. Das gibt, in dem Sinn gibt es nicht Freundschaften, aber eher Bekanntschaften, die dauern. Ja.
Und eine bleibende Beziehung. Was reizt Sie denn, spezielles Hotel zu führen mit asiatischen Reisegruppen?
Ja, es ist hochinteressant, es ist lebensnah. Man ist immer wieder erstaunt, was für unterschiedliche Ansichten gibt. Ich weiss, ein kürzliches Beispiel ist, wir tun viele Sachen ausleihen an Rezeption, sei es Stecker oder Bügelis und so. Wie verlangen ein Deposit, weil aus Erfahrung. Und ein indischer Gast hat gesagt, ja, das ist ein Misstrauen. Das dürft ihr mir nicht machen. Oder ich bin beleidigt, wenn ihr mir ein Deposit verlangt.
Danke vielmals, Herr Kreuteler, für das kurze Interview. Hier im Treffpunkt geht es folgendermaßen weiter. Wir haben als nächstes jemanden vom Tourismus Interlaken bei uns in der Sendung. Da wollen wir mal schauen, wie schafft es Tourismus Interlaken, sättige Reisegruppen daher zu kommen. Wie funktionieren da die Mechanismen? Und auch Schweiz Tourismus ist bei uns vertreten. Da tun wir dann die Optik auf die ganze Schweiz und ordnen die asiatischen Reisegruppen mal ein bisschen ein im Gesamttourismusverhalten. Das als nächstes im Treffpunkt live von Interlaken.
We both disagree, 'cause to reach
Das ist der Treffpunkt live vom Hotel City Oberland. Wir senden von Interlaken. Wir sind hier oben, weil wir mehr erfahren wollen über die Reisegruppen, die in Scharen hierher kommen, von Japan, von Indien, von China. Und jeder von uns ist schon mal im Tourismusbüro von X irgendeinem Ort gestanden und hat dort ein Plänchen vom Drehgestell mitgenommen oder eine Broschüre oder eine Auskunft bekommen. Wenn das Schloss oder eine andere Sehenswürdigkeit off ist, das kennen wir alle. Aber wie man zum Beispiel jetzt eben Gäste aus dem Ausland, aus Japan, aus Indien oder China in unser Land holt oder speziell eben genau auf Interlaken, das wissen wir nicht oder wahrscheinlich nur die wenigsten. Und darum ändern wir das jetzt und reden zum Beispiel mit dem Stefan Otz. Er ist Tourismusdirektor von Interlaken. Guten Morgen, Herr Otz.
Guten Morgen, Tron.
Auch bei uns Daniela Bär von Schweiz Tourismus. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr.
Also, wir haben mit dem Herrn Reuteler vorher schon kurz reden, Herr Otz. Sie haben das auch gehört. Er hat kurz beschrieben, was für Reisegruppen da absteigen, wie lange sie bleiben. Es würde mich auch von Ihnen schnell wundern, als Tourismusdirektor, wie nehmen Sie die Kulturen wahr von diesen verschiedenen asiatischen Reisegruppen, Inder, Japaner, Chinesen? Was sind da die Unterschiede aus Ihrer Sicht?
Also die sogenannten exotischen Märkte machen bei uns recht ein grosses Gästeaufkommen aus. Das sind rund 30% von unseren Übernachtungen, machen wir aus den sogenannten exotischen Märkten, Asien, Indien, Golfstaaten. Und die funktionieren natürlich total unterschiedlich. Also der Japaner, ähnlich wie der Kultivierte, sehr auf einem engen Zeitfenster operierend, alles im Minutentakt klar geplant. Der Inder eher der Lockere, der auch den Kontakt zu den Einheimischen sucht, der auch aufgrund der Sprachfähigkeit der Englisch den Kontakt sucht und auch überkommt. Dann die anderen Länder, eben auch arabische Länder, da ist es noch ganz am Anfang. Der Tourismus ist noch relativ jung bei uns. Die Chinesen zum Teil auch eher so ein bisschen distanziert. Im Prinzip kann man sagen, der klassisch asiatische Gast, eben Japan, sehr kultiviert. Und die anderen eigentlich, die ziehen ihr Ding durch, haben auch entsprechende Reiseleitungen. Da findet kein grosser Austausch eigentlich mit der Bevölkerung statt. Beim Inder noch am ehesten, der ist auch so ein bisschen relaxter, ist auch interessiert an der Kultur. Das sieht man auch, wie er angelegt ist, wie er sich gibt. Und da gibt es teilweise ganz interessante Austausch mit Einheimischen oder mit den Tourismusprofis.
Sie haben vorhin gesagt, es ist typisch, dass der Inder, der Sanchi, den ich vorher schnell noch mit dem reden konnte, dass er sofort bereit war, schnell etwas zu sagen. Ein Japaner oder ein Chineser würde das eher nicht oder nie machen.
Das ist ja so. Zum Beispiel eben, sieht man irgendein Fernsehteam, das wir doch ab und zu auch da haben in Interlaken. Es sind immer die Inder, die zuerst und vorderst stehen. Und immer in der Hoffnung, sie kommen vielleicht auch noch im Fernsehen oder im Radio oder auch noch auf ein Bildchen. Und das gibt immer ganz interessanten Austausch. Also der Inder ist sehr kontaktfreudig und sehr offen, auch die Kultur der Schweizer kennenzulernen und der klassische Asiat eigentlich vielleicht auch ein bisschen Scheu, vielleicht auch Angst vor Gesichtsverlust, eher ein bisschen bleibt in seinem Kulturkreis eigentlich.
Wenn wir jetzt schnell die Zeit anschauen, also vom Jahrzehnt her, seit wann dass die Reisegruppen unser Land besuchen, dann könnte man ungefähr sagen, Daniela Bär von Schweiz Tourismus, die Inder, die kommen seit 80er Jahren. Die Japaner waren die Ersten, so seit den 70er Jahren. Dann sind die Russen gekommen, die Chinesen etwa Ende der 90er Jahre. Ist es eigentlich Aufgabe von Schweiz Tourismus, immer wieder Märkte quasi zu eröffnen und jetzt über die Gruppe, die ich jetzt gerade geredet habe, dafür zu sorgen, dass die aus diesen Ländern zu uns in die Schweiz kommen?
Ja, das ist tatsächlich eine Aufgabe von Schweiz Tourismus. Wir machen regelmäßig sogenannte Portfolio-Analysen, wo wir bestehende Märkte, wo wir schon präsent sind, analysieren, aber eben auch potenziell neue Märkte. Und dort geht es darum, dass man schaut, wie sich so ein Land entwickelt hat im Laufe der letzten Jahre. Man macht dann aber auch Trendanalysen, wie das potenziell für die Zukunft aussieht. Man schaut Wirtschaftsdaten an von dem jeweiligen Land. Oder man will zum Beispiel wissen, was wirklich Markterschliessungskosten wären, wie die Visa-Regelungen sind, wie die Anbindung ist von dem Land mit den Flugverbindungen in die Schweiz. Das sind ganz verschiedene Kriterien, die man untersucht. So ein Set von Kriterien und Kennzahlen, die man dann gewichtet. Und am Schluss hat man eigentlich Informationen über das Marktpotenzial und Marktattraktivität und entscheidet aufgrund von diesen Daten, in welchen Ländern wir in Zukunft investieren
wollen. Das heisst, Sie bereiten den Ort wie den Boden vor, Herr Rotz. Also, man sammelt Daten, man sammelt Fakten. Und wann kommen dann Sie ins Spiel und sagen, jawohl, jetzt gehen wir ganz konkret auf den japanischen Touristen oder auf den Chinesen oder auf den Inder?
Also das Ganze ist natürlich ein enges Zusammenspiel von verschiedensten Wahrnehmungen im Markt. Also auch wir selber sind natürlich in diesem Markt tätig. Ich sage immer, Schweiz Tourismus sorgt eigentlich mal für ein Basisgrundrauschen im Markt, dass die Schweiz als Ferienland überhaupt präsent ist. Und dann ist aber schon die Sache auch von den einzelnen Destinationen und Leistungsträgern, ihr spezifisches Produkt selber zu verkaufen. Ich sage immer, Schweiz Tourismus sorgt fürs Grundrauschen, aber das Produkt verkaufen schlussendlich, das müssen wir jetzt im Sinne von Interlaken Tourismus, das müssen wir selber machen. Und selbstverständlich, Schweiz Tourismus ist so die Speerspitze der Schweiz, wenn ich das so sagen darf, sorgt und schaut mal dafür, welche Märkte haben Potenzial. Das stimmt in sehr vielen Bereichen überein, aber jetzt gerade im Fall von Interlaken gehen wir zum Teil auch andere Wege und sagen, ja, Schweiz Tourismus soll beispielsweise einen Markt in Osteuropa mal selber anfangen bereiten. Für uns sehen wir da noch kein Potenzial. Wir aber vielleicht in einem anderen exotischen Markt machen das Mandat, arbeiten mit Leistungsträgern zusammen, teilen die Kosten und schlussendlich spielt es immer wieder zusammen. Aber im einen Fall ist manchmal Schweiz Tourismus an erster Stelle und zum Teil sorgen wir auch mit unseren Kontakten, die wir haben in den Märkten, tun wir andere Märkte zuerst bearbeiten. Schlussendlich läuft es aber immer wieder zusammen.
Ich würde gerne wissen, wie das konkret läuft. Sie haben gesagt, wir müssen das Produkt schlussendlich selber verkaufen. Das heisst, die Schweiz oder Interlaken in Ihrem Fall, die Schönheiten. Wie könnt ihr die Bedürfnisse abklären in Indien, in China, in Japan, um zu wissen, ob das der geeignete Markt ist? Haben ihr Leute vor Ort oder wie macht ihr das konkret?
Also je weiter weg das der Markt ist, desto mehr müssen Sie auf die professionellen Kanäle, Reiseveranstalter und Medien müssen Sie, basieren. Das heisst, wir schauen natürlich grundsätzlich mal, hat's Tour Operator, Reiseveranstalter, also das Pendant von einem Hotelplan oder Kone in der Schweiz, das gibt's auch in den ausländischen Märkten. Und dort müssen wir schauen, dass wir mit dem Programm Interlaken, mit Hotel, mit Ausflügen in diese Kataloge hineinkommen. Und zusammen natürlich mit Partnern wie jetzt Jungfraubahnen, Schildturmbahnen, BLS Schifffahrt und so weiter. Das ist immer ein Gesamtpaket. Und dann so probieren, die Psyche auch machen, zusammen mit Schweiz Tourismus die Promotionstouren machen, aber selber auch in die Märkte gehen, mit den Reiseveranstaltern reden, mit den Medien reden, wenn die da kommen, gut betreuen und einfach so das Bedürfnis von ihren Gästen probieren, möglichst gut abzudecken hier in Interlaken.
Wenn etwas neu ist, wenn neue Märkte erschlossen werden oder neue Touristen daher kommen aus Japan, aus China, aus Indien, dann passieren ja Fehler am Anfang. Das ist ja eigentlich völlig klar. Frau Bär, wie schätzen Sie die Situation, wenn so jemand Neues in unser Land kommt? Wie gut ist man auf die verschiedenen Kulturen vorbereitet?
Ich denke, man ist sehr gut vorbereitet. Man muss ja sagen, wenn wir jetzt neu in einen Markt investieren, dann heisst das nicht, dass wir bisher noch keine Gäste hatten aus diesen Ländern. Und bei Gästesegmenten, wo wir wirklich das Gefühl haben, die kulturellen Unterschiede sind sehr gross, wie jetzt zum Beispiel bei indischen Gästen oder bei chinesischen, dann geben wir uns auch Mühe, dass wir eben Informationsmaterial zur Verfügung stellen können, wo wir dann der Tourismusbranche und den einzelnen Leistungsträgern übergeben können, damit sie so ein bisschen Hard Facts haben über die kulturellen Unterschiede und ein bisschen einen Eindruck bekommen, kommen, wie man im Idealfall mit diesen Gästen umgehen sollte. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Gastgeber und die Touristiker, die in unserer Branche tätig sind, die wissen ja, was es heisst, Gastgeber zu sein. Und das ist, denke ich, vielfach auch eine Herzensangelegenheit und eine Frage von der inneren Haltung, wie man eben auf neue Menschen oder auf Kulturen zugeht, die vielleicht noch ein bisschen unbekannt sind. Und darum sehe ich dort nicht ein grosses Handicap in dem Sinn.
Wir wundern vom Herrn Rotz noch zu erfahren, wie er die Beziehung zwischen der Interlaker Bevölkerung wahrnimmt und den asiatischen Reisegruppen. Wie würden Sie es aus Ihrer Sicht und Erfahrung beschreiben?
Ja, das ist ein gutes Thema. Auf der einen Seite, in Interlaken gibt es seit 100 Jahren Tourismus. Und unsere Bevölkerung und unsere Einheimischen, ich sage es ganz direkt, wir leben vom Tourismus. Das ist die einzige Industrie, in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, die wir hier haben, zwischen den Seen in Interlaken, das ist Tourismus. Also, ich glaube, ist in unserem allem Interesse, und das wird von der Bevölkerung auch so gelebt, dass man natürlich in der Hochsaison, aber auch sonst ganz generell, den Tourismus relativ hochs Ansehen hat, weil schlussendlich leben wir auch davon. Aber anknüpfen an das, was vorne gesagt worden ist, ich glaube, warum kommt denn ein Gast in die Schweiz? Er kommt eben in die Schweiz, um eben genau auch das typisch Schweizerische können zu erleben. Also ich denke nicht, dass man immer sich total muss verbeugen muss, um am Gast aus exotischen Ländern all das zu bieten, was er daheim auch hat. Weil, warum reist er? Er will ja genau die fremden Kulturen kennenlernen.
Aber Herr Otz, die Japaner und die Chinesen, Sie haben es vorher selber gesagt, die wollen eigentlich gar nicht gross mit den Einheimischen oder mit der Bevölkerung zu tun haben.
Ja, das ist vielleicht so. Und gleich wollen sie ja das Swissness, wie man es heute so schön sagt, erleben und spüren. Und ich sage immer, man kann immer schauen, was hat man selber gern. Wenn ich nach Mexiko gehe, was wollte ich sehen? Ich wollte das Sombrero Mariachis. Wenn ich nach Schottland gehe, was wollte ich sehen? Der Dudelsackspieler im Schotterrock. Was wollte als Jahr gewesen, wenn ich in die Schweiz kommt? Kuh, Milch, Schocke, Schneeberge, Wasserfälle, grüne Wiesen, Alphornspieler und so weiter. Und mir bietet das alles. Nicht inszeniert, es ist alles da. Und ich glaube, eben dann am Schluss noch den Kontakt mit der Bevölkerung auch hat, das ist einem Tourist überlassen oder auch am Einheimischen. Man soll es ja nicht pushen, es muss sich natürlich ergeben und glauben Sie mir, es gibt sich immer irgendwie, weil das ist ja schlussendlich, was auch bleibt, der Kontakt mit der Bevölkerung. Man kann es nehmen, wenn man es möchte, aber man kann es nicht pushen.
Das ist auch das Spannende daran, wenn man in Kontakt kommt. Und was noch fehlt, das ist Souvenirs mitbringen. Das gehört auch dazu. Man geht nicht zurück ins Heimatland, auf Japan, Indien oder China, ohne dass man etwas gekauft hat. Wir reden hier im Treffpunkt als nächstes mit einem Bijoutier, der in seiner Kundschaft sehr häufig asiatische Reisegruppen bedient und darum auch ein Team von Verkäuferinnen und Verkäufern hat mit ganz verschiedenen Nationalitäten.
Premier amour et mon second amour, c'est toi. Et ta façon de te moquer, parfois de moi. Mon troisième amour, mon quatrième amour, c'est toi. Parce que j'admire le rythme souple du bruit de tes pas. C'est jeudi et jeudi, je t'aime. Mon cinquième amour et mon sixième amour, c'est toi. Tu me fais rire et même le pire m'attire, j'ignore car j'adore. Mon septième amour, c'est toi. Toujours toi. Des îles irréelles, le son sonore de ta voix. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Car maintenant plus rien n'est comme avant. C'est jeudi et jeudi, je t'aime. Mon neuvième amour, c'est toi, quand tu me prends tendrement. prends dans tes bras. Un jour sans te voir me pèse comme 3 mois. Mon 10e amour, c'est toi, encore toi. Car maintenant plus rien n'est comme avant. Ni les lieux, ni les pensées, ni les choses, ni les gens. Ni les lieux, ni les pensées, ni même les mots, plus rien n'est comme avant. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Car maintenant plus rien n'est comme avant. C'est jeudi et jeudi, je t'aime.
Alle wissen, dass Souvenir ein wichtiges Geschäft sind, weil viele Touristen, vor allem die aus dem asiatischen Raum, ein Andenken aus unserem Land mit heimnehmen wollen, vielleicht sogar mit heimnehmen müssen. Wenn man ohne heimkommt, dann hat man Krach bei seinen Verwandten. Und die gut betuchten Touristen, die gehen in ein Bijouterie-Geschäft und kaufen sich vielleicht eine Uhr oder ein Schmuckstück. Wer jetzt aber meint, dass das Geschäft mit der Uhr oder einem Schmuck Laufkundschaft ist, die da zufällig am Laden vorbeikommt und reinstolpert und etwas kauft, der täuscht sich. Da ist nämlich vieles im Voraus eingefädelt und vorgespurt. Bei mir ist jetzt Martin Casagrande, er ist 56 und er hat hier das Interlaken und das Grindelwald und das Brienz und das Zweiringen, das Juwelier- und Schmuckgeschäft und er ist ein Brienz Tourismuspräsident. Guten Morgen, Herr Casagrande.
Guten Morgen.
Herr Casagrande, mich würde es wundern, wenn wir wieder die 3 Gruppen anschauen, Indien, Japan, China. Was sind beliebte Souvenirs und wie viel so im Schnitt, für wie viele Franken kaufen sich die Touristen aus diesen Ländern ein Souvenir?
Darüber gebe ich gerne ein bisschen Auskunft. Es ist sicher so, dass der Japaner ein Verhalten hat von Omiyage. Omiyage heisst ein Geschenk mitnehmen. Es war früher ganz Tradition, dass er 100 Geschenke mitgenommen hat. Für jeden, den er kennt hat in Japan, hat er etwas mit heimgenommen. Die Zeit hat sich ein bisschen verändert, aber er kauft nach wie vor kleine Souvenirs. Und für sich selber ist der Japaner die Schweiz, eine Uhr, sicher ganz klar eine Priorität.
Der Inder?
Der Inder ist eher der, der mal das Kuhglöckli gehört irgendwo, dann wird mal zuerst mit dem Kuhglöckli aufmerksam, tut an dem Ständer ein bisschen rütteln, damit er eben die 100 Kuhglöckli, die dort hängen, gehört und kauft ganz bestimmt mal ein kleines Souvenir. Der Inder braucht viel mehr Zeit, er braucht viel mehr Betreuung, er ist schon viel, viel näher bei ihm. Also mit einem Inder, wenn er eine gute Uhr kaufen will, muss man vielleicht schnell irgend auf den Briensersee ein Türchen machen und am Abend noch einmal zurückkommen mit ihm, dass man ihm eine Uhr verkaufen kann, die man eben im Hochniveau darf anbieten. Er braucht die Betreuung viel, viel mehr, weder der Japaner zum Beispiel.
Und der chinesische Tourist?
Der Chinese ist der, der ein Neutourist ist bei uns. Wir kennen ihn noch sehr schlecht. Er kommt und geht. Er ist schon wieder ein Kurzaufenthalter. Er kommt in den Laden, hat aber nicht die gleiche Vorstellung wie der Japaner. Der Japaner ist früher mit dem Katalog in die Läden reingekommen und hat gesagt, «Gore, gore, gore!» Und dann hat man gewusst, die, hat er die oder hat er die nicht. Heute hat es natürlich in den asiatischen Staaten selber so viele Boutiquen, die aufgegangen sind, dass er sich bei sich daheim schon die Uhr kaufen kann. Aber der Chines ist wiederum der, der noch bewusst in die Schweiz kommt und eine Vorstellung hat, was er in der Schweiz einkaufen will. Und meistens sind das Bearwatch. Bearwatch heisst immer, ich und meine Frau tragen in etwa die gleiche Uhr, ich gross und meine Frau klein.
Also ganz unterschiedliche Verhalten, wenn es darum geht, das Souvenir zu kaufen und das mit heim zu nehmen. Jetzt habe ich das vorher angedeutet. Sie organisieren den Besuch bei Ihnen im Laden, da zum Beispiel in Interlaken, schon vor Ort, also im Ursprungsland von den Touristen von Japan, Indien, China. Wie machen Sie das konkret?
Ich bin natürlich von 19 Also mit 19-jährig bin ich zuerst mal in Japan gewesen, also hatte ich einen gewissen Bezug zu Japan. Ich habe die Hotelfachschule gemacht, Lausanne, habe anschliessend Praktikum in den asiatischen Staaten machen. Ich habe das Food and Beverage Development vom In-Flight Chartering System mitgeholfen entwickeln, Mikrowellen auf Heißlufterwärmung und habe dort den Kontakt zu den asiatischen Ländern bekommen und habe gesehen, wie die sich in ihrem eigenen Land verhalten und habe Kontakt können schmieden schon in den sehr jungen Jahren. Und das baue ich heute auf. Also ich mache jetzt seit 15 Jahren in diesem Markt das Marketing total selber. Das heisst, ich reise zweimal pro Jahr auf Japan und ich reise einmal pro Jahr auf China, Taipei, Taiwan und Korea.
Und wenn Sie dort sind, dann zahlen Sie sogar Provision, damit dann gewisse Touristengruppen zu Ihnen in die Läden an diesen vier verschiedenen Standorten kommen. Ist das so?
Das ist immer das müßige Thema. Das müßige Thema geht immer ums Geld. Und es sollte ja nicht so weit sein, dass man sagt, wir zahlen Provisionen. Es sind sicher Marketinggelder, wie man das heute nennt. Aber ihr habt vielleicht im Vorwort ein bisschen recht gehabt, wenn ihr sagt Provisionen. Ein Marketinggeld für das, was ich in Japan mache, 83 Verkaufsgespräche und jedem etwas versprechen, in einer Provisionsbasis, ist noch schwierig. Also darum nennt man das Marketinggeld.
Tönt ein bisschen charmanter und tönt ein bisschen eleganter. Jetzt noch eine Frage. Bräuchten Sie die ganzen Tourismusorganisationen gar nicht? Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, sagen Sie, Sie gehen selber vor Ort oder haben Leute, die das klar machen, dann fädeln Sie alles von A bis Z selber ein.
Ich muss ganz klar sagen, wenn wir Interlaken und Schweizer Tourismus im Hintergrund nicht hätten, wo wieder das Bett eigentlich das Lind durchstrecken, wo ich das Rework machen kann. Obwohl ich mache zwei Psyche in Japan. Das erste ist Routing und Planning und das zweite ist das Contracting, also der Vertragsaufenthalt. Und das ist für mich wichtig, wenn ich eine Pressedokumentationsmappe mitnehme, dann ist meine Region von Meiringen über Grindelwald, Interlaken und Brienz ganz klar in dieser Mappe hin. Also ich verkaufe zuerst den Ort und darum muss mich der Ort wie Interlaken enorm stärken, für mein Unternehmen überhaupt anzupreisen. Ich kann nicht wegen einer Uhr auf Japan reisen, ich muss wegen der Region auf Japan reisen.
Sie brauchen also ganz klar die Mitarbeit der Touristiker auf jeden Fall. Jetzt weiss ich, dass Sie in Ihren Läden ganz viele verschiedene Nationalitäten haben beim Verkaufspersonal. Ziehen dann Schweizer weniger?
Absolut nicht. Aber es ist ja so, wir reden immer vom Kurzaufenthalter. Der Kurzaufenthalter ist unsere zukünftige Gast. Der Kurzaufenthalter ist ganz klar der, der eine Nacht kommt, aber anschließend als Individualkund wiederkommt. Der Japaner reist zuerst mal nie allein. Er kommt immer zuerst in Gruppe. Und darum brauche ich für die 20 Minuten, die er bei mir Zeit hat, schnell etwas einzukaufen, jemanden, der die Sprache von diesem Land redet, überhaupt über eine Uhr, die ein Automat oder eine Quarzuhr ist oder auch was für Spezialitäten die Uhr hat, muss man auf ihre Landessprache erklären, sonst kommen wir nicht zum Ziel.
Sie selber sind schon über 50 Mal in Japan gewesen. Sie haben es gesagt, mit 19 das erste Mal dort gewesen, aber Sie lernen immer kulturell noch dazu. Haben Sie da ein Beispiel?
Also kulturell lernt man natürlich immer wieder von diesen Nationalitäten. Wenn ich denke, dass wir in den ersten Jahren auf Japan sind und nicht gewusst haben, auf was steigt er ein. Da habe ich eine Schokoladenfabrik aufgetan, hat Masako als Kaiserin von Japan gefragt, darf ich euren Namen brauchen, für diesen Schokolade so zu nennen und habe ihn weltweit patentieren. Und das ist heute noch, wenn der Kunde zu mir geladen ist, ist das Erste, was er bekommt, ein Würfel Schokolade. Dann fühlt er sich mal in der Schweiz. Und das sind die kulturellen Aspekt, den ich bei mir enorm gut pflegen muss. In Brienz habe ich zum Beispiel drei Alphörner oben in einem Käse- und Weindegustationsstübli und verteile Schokoladefondue verteilen, gratis und franco. Jede Gruppe, die kommt, kann sich eine Viertelstunde vorher anmelden, dann können die Schokoladefondue geniessen bei mir. Der Zweck dahinter ist schon wieder ein Marketing-Sinn. Wenn ich Schokoladefondue serviere, probiert er meine Schokolade und kauft nachher meine Schokolade. Also das ist ganz klar eine gewisse Routine, die man bekommt mit diesen asiatische Länder.
Also mit Speck fängt man Mäuse?
Ja, man kann das ganz genau so sagen, aber welcher jodelt geschwind vor einer japanischen Gruppe und nimmt das Alphorn noch ins Maul und blasst ihn noch eins und lässt sie noch blasen und wischt dazwischen das Mundstück ab, ohne dass er die Bibel überkommt um das Maul um. Und das machen die voll mit. Also man motiviert die und zeigt ihnen, dass sie sich noch in der Schweiz aufhalten und nicht in Österreich, weil sie merken an der Grenze, ja, weil keine Grenzkontrolle mehr ist, nicht mehr, dass sie in der Schweiz sind, bevor sie das Alphorn in der Hand haben.
Das Prinzip ist das Gleiche, aber einfach, man muss findig sein und man muss vielleicht anstatt Speck und Käse muss man eben Schokofondue machen, so wie Sie es jetzt eben erzählt haben. Danke vielmals, Martin Casagrande, für die spannenden Informationen. Es ist kurz vor der 10 und nach der 10-Nachrichten tauchen wir einen kurzen Moment in die Kultur der Inder ein. Wir reden mit dem Kulturcoach, der für den Schweizer Tourismus eine Broschüre erstellt hat, damit der interkulturelle Austausch zwischen Schweiz und Indien ohne unabsichtliche Beleidigungen oder Bauchplatscher im Fettnapf vonstatten geht. Also das nach den 10 Nachrichten.
Der ist eins mit dem Treffpunkt heute aus Interlaken. Interlaken ist ein beliebter Ort für Touristengruppen aus dem asiatischen Raum, aus Indien, Japan, China. Tommy Scherer, Berner Oberländer, die gelten ja jetzt als eher so ein bisschen trockene Leute mit eher verhaltenem Charme. Habt ihr erfahren, ob die Einheimischen in Kontakt kommen mit den Menschen aus Asien? Ob es vielleicht sogar zu Freundschaften kommt?
Also ich würde sagen, ein bisschen. Wir haben die Leute tatsächlich auf der Straße gefragt, ob sie dann eben auch schon Kontakt gehabt haben mit den Touristen aus Asien.
Am Bahnhof hat man ihnen jemanden geholfen, einen Koffer einladen oder so, wie sie Schwere gegeben. Aber sonst so etwas Extras nicht. Habe ich nie nichts gegeben, nein.
Ja, ich finde es schon lustig, wenn man dann auf dem Höhenweg langläuft, im August oder so, und dann diese verschleierten Damen da mit dem Chador, und dann gucken nur die Augen raus. Das ist natürlich für uns als Europäer etwas eigenartig, aber man gewöhnt sich dran.
Ja, was soll wenn ich so mit dem Hund komme zu laufen, der Hund kann dann die Zeitung tragen. Und das sind vielleicht 2 oder 3 Fotos, die gemacht worden von diesen Japaner-Leuten. Weil der Hund hat Zeitung und vermutlich ist das da, irgendwie sind wir da für ewig dort. Ja.
Ich war auf dem Zug, da hatten sie so lustig, und ich habe es noch gesagt, x-mal. Als ich zurückkomme, waren sie einfach noch drinnen, oder? Und dafür ist nicht nur der Zug abgefahren, der andere, den sie hätten sollen. Das sind so Sachen, ja, es gibt schon Müsterli, die lustig sind.
Also das sind Müsterli, die in erster Linie lustig sind. Das Exotische kann man vielleicht sagen, das ist ja immer ein bisschen heikel. Einerseits spannend, andererseits ja, gibt es einen Haufen Haken, wo man hängen bleiben kann, Fettnäpfe, wo man reintrampen zum Beispiel. Was hilft, um das zu verhindern, das ist eigentlich reines Wissen. Man muss sich mit der anderen Kultur befassen. Und das hat man da in Interlaken, wo es ja viele Reisegruppen aus Japan, aus Indien, aus China gibt, gemacht. Neben dem Learning by Doing, wie man mit diesen verschiedenen Reisegruppen umgeht, hat man auch Kurs oder Workshop gegeben, wo man Kulturwissen weitergegeben hat. Man redet jetzt im Treffpunkt gerade als Nächstes mit so einem Kulturcoach, der sich mit Indien näher befasst hat, das in etwa 3 Minuten.
Stay a minute, can't you see?
Live aus Interlaken. Wir reden über den Massentourismus, vor allem über den asiatischen Massentourismus. Und da gilt eigentlich etwas, das auch im ganz normalen Leben gilt. Ohne das Wissen über einen anderen Mensch kann man den anderen nicht so behandeln, dass er sich wirklich wohlfühlt. Und wenn der andere oder die anderen noch aus einer extrem anderen Kultur kommen, mit einer völlig anderen Religion, mit einer anderen Politik, mit einer anderen Esskultur, dann wird es eben sehr schwierig, Menschen richtig zu begegnen, dass man sie eben nicht beleidigt, nicht verletzt, nicht vor den Kopf stößt. Alles, was eben so passieren kann, wenn man nichts über die andere Kultur weiss. Schweiz Tourismus hat die Bedeutung von diesem Kulturwissen längstens erkannt und dem Hussein den Auftrag gegeben, für die Touristenorte, die vor allem die indische Reisegruppe besuchen, ein Handbuch zu erstellen. Er selber, der Wassim Hussein, hat indische Wurzeln, lebt aber seit der Einjährigen ist da bei uns in der Schweiz. Und Swiss Indian Business Bridge ist sein Business. Das ist sein Geschäft, das ist quasi eine Kulturbrücke zwischen Schweiz und Indien. Guten Morgen und willkommen, Herr Hussein, da bei uns im Treffpunkt.
Guten Morgen, Cher.
Herr Hussein, Indien, ein riesiges Land, 1,1 Milliarden Menschen. Es ist der zweitgrösste Markt der Welt, könnte man sagen, also touristisch gesehen. Es ist ein wichtiger Tourismusfaktor für die Schweiz. Ich möchte von Ihnen vielleicht zuerst wissen, was für Inder sind das, die sich eine Reise in unser Land leisten können?
Ja, man unterscheidet, glaube ich, zwischen zwei Klassen oder zwei Arten von indischen Touristen, die in die Schweiz kommen. Das ist einerseits der Gruppentourist und andererseits der Individualtourist. Und der Gruppentourist, das Wort sagt es schon, der macht eine Gruppenreise, oft eigentlich nicht nur in die Schweiz, sondern durch mehrere europäische Länder, wo man dann Verweildauer in der Schweiz hat, vielleicht von 1, 2, 2,5 Tagen. Und der Individualtourist, der bleibt in der Regel ein bisschen länger.
Jetzt würde mich noch wundern, aus welcher Schicht kommt dann so ein Inder, ob jetzt in der Gruppe oder überall als Individualtourist unterwegs ist. Also sind das Mittelschicht, vergleichbar mit der Schweiz, gut betuchte Leute? Wie sieht das aus?
Also der Gruppentourist gehört meistens so zu der Mittelschicht, obere Mittelschicht in Indien an und der Individualtourist ist obere Mittelschicht und Oberschicht. Und jetzt muss man sich das aber aus schweizerischer Perspektive so vorstellen, dass man in Indien mindestens 7 Einkommensklassen unterscheidet und nicht nur 4 wie bei uns. Also das heisst, wenn jetzt dort jemand zur indischen Mittelschicht gehört, dann verdient er im Vergleich mit der Schweiz deutlich weniger. Und umso wichtiger ist für ihn dann, wenn er in die Schweiz oder nach Europa kommt, Ferien machen, dass er für das viele Geld aus seiner Perspektive, das er ausgegeben hat, möglichst viel zurückbekommt. Und der Individualtourist, der kann sich das ein bisschen besser leisten und ist dort natürlich auch grosszügiger mit sich selber und mit den Erwartungen, die er als Gastland hat.
Dann reden wir doch ein bisschen über die Details, die ja sehr spannend sind für uns Schweizer zu erfahren. Was zieht jetzt Inder wirklich an unserem Land? Ich weiss zum Beispiel, dass die Schweiz sehr eine beliebte Honeymoon-Destination ist. Man verbringt seine Flitterzeit da bei uns. Warum ist das so?
Das hat natürlich einerseits mit dem ganz generell sehr guten Image von der Schweiz zu tun. Also die typischen klischeehaften Sachen, die wir alle auch kennen und schätzen. Sauberkeit, Ordnung, Disziplin. Es funktioniert alles, Tram und Bus und Züge sind in den meisten Fällen immer schön pünktlich und so weiter und so fort. Aber dann ist natürlich einfach auch die Schönheit von dem Land, ich glaube auch die Kleinheit von der Schweiz, wo das Land überschaubar macht. Man ist in sehr kurzer Zeit in einer Landschaft, wo wunderschön ist und dann ist man in der gleichen Zeit wieder in einer Stadt und kann dort shoppen. Also ich glaube, das sind sicher wichtige Aspekte. Und dann natürlich auch das Bild, wo die berühmten Bollywood-Filme transportieren. Dort ist es ja oft so, dass es verliebt indisches Bärli in dem Film in einer Traumszene in die Schweiz gehen, um quasi ihre Fantasien, ihre Liebesfantasien als Paar auszuleben. Und was eignet sich für das besser als eine schöne Naturlandschaft? Und das sehen die Inderinnen und Inder in ihren Filmen, die Heime, und sagen, also wenn ich dann einmal verliebt und geheiratet bin, dann will ich auch dort hin, wo meine Filmstars gewesen sind.
Ich sage das noch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die von dem noch nie etwas gehört haben. Bollywood, das sind ja Hollywood, die Filme, die in Indien produziert werden. Das sind meistens Filme, wo tanzt, wo gesungen wird und gespielt wird. Liebe ist immer sehr etwas Wichtiges. Und es wird viel geküsst und geschmust und geherzt. Und diese Szene findet eben zum Teil da bei uns in der Schweiz statt. Ich glaube, es sind pro Jahr 30 oder 40 Filme, die da gedreht werden. Und so wird natürlich auch ein Bild von unserem Land transportiert. Was für Erwartungen, Herr Hussein, haben denn eigentlich indische Touristen zum Beispiel konkret an ein Hotelier?
Also der indische Tourist, wie gesagt, der hat aus seiner Perspektive relativ viel Geld ausgegeben für die Reise. Und die meisten Inder kommen ja nicht aus der Erfahrung, dass man im Überfluss lebt, jetzt mal was Geld angeht. Anders als wir Schweizer zum Beispiel, seit der Nachkriegszeit leben wir eigentlich im Überfluss. Und das ist in Indien nicht ganz so. Und jetzt, wenn man sich das so vorstellt, dass man einen Haufen Geld ausgegeben hat für eine Ferienreise, dann will man eigentlich für praktisch jeden Rappen, wo man ausgibt, möglichst viel überkommen. Und für den Schweizer Hotelier heisst das eigentlich, dass er erstens mal seine Grundleistung, die er eh schon erbringt, aktiv muss kommunizieren. Er muss seinen Gästen, seinen indischen Gästen immer wieder darauf hinweisen, das kommt übrigens auch noch über in den Preis hinein. Damit der indische Gast merkt, das Geld, das ich ausgegeben habe, das gibt mir einen wirklich grossen Gegenwert. Und das können Sie eigentlich als stellvertretend nehmen für vieles, was ein Hotelier könnte anbieten, seinen indischen Gästen. Und dann geht das weiter zu einfachen Sachen, die wir vor nicht allzu lange in der Schweiz eigentlich auch als selbstverständlich gehabt haben, dass auf dem Tisch im Speissaal einfach mal ein Krug Hahnenwasser steht, wo nichts kostet. Dasselbe im Zimmer oben. Mit so Sachen fängt es eigentlich an. Und dann geht es weiter eigentlich zum Wunsch vom indischen Gast, ob das jetzt eine Gruppe oder Individualtourist ist. Er will eigentlich das Gefühl haben, dass er der wichtigste Gast ist in dem Haus.
Ich weiss zum Beispiel, dass es das Thema ist Doppelbett im Hotelzimmer. Warum? Was ist da dahinter?
Also es gibt so zwei Seiten an dem. Das eine ist, dass ein indisches Bärli, das geheiratet ist, für sie kommt das eigentlich nicht in Frage, wie es bei uns in der Schweiz eigentlich mittlerweile recht populär ist in vielen, bei vielen Pärchen, ob geheiratet oder nicht, dass man zwei separate Bett hat. In Indien, wenn man geheiratet ist, dann muss das Bett ein grosses Zweierbett sein. Aber es gibt gewisse Pärchen in Indien, die finden, nein, es gibt Zeiten, da sollte man nicht so nahe sein beieinander. Und dann entstehen aus dem dann so Sonderwünsche. Und dann werden so Möbel im Hotelzimmer umeinander gerückt und dann kommt das Putzpersonal irgendwann am Morgen und staunen, was da alles gemacht worden ist.
Der Humor ist ganz wichtig bei den Indern. Sie lachen gerne. Heisst das als Hotelier oder als Angestellter, man muss Witz machen? Funktionieren die?
Man kann schon Witz machen. Ich wäre einfach natürlich vorsichtig, wenn man Witz über andere Leute macht, insbesondere über Inder. Also wenn man irgendwo auf dem Internet einen lustigen Inderwitz gesehen hat, dann sollte man den nicht unbedingt zum Besten geben. Aber was sicher gut funktioniert, ist erstens mal einfach so ein bisschen selbstironische Sprüche über die Schweizer, also über die Pünktlichkeitsbesessenheit der Schweizer, über das kann man eigentlich auch noch sich selber humorvoll auslassen. Aber was ich eigentlich mehr darunter verstehe, unter dem Humor habe, dass man Sachen, die Inder sagen und machen und vielleicht auch nicht sagen und nicht machen, dass man das halt ein bisschen auch mit Leichtigkeit und Humor sollte nehmen und sagen, ja, nur das sind Gäste, sie zahlen da, sie sind für kurze Zeit da und es ist ja eigentlich nicht so, dass die Welt untergeht, wenn jetzt ein Gast sich einfach in unseren Augen völlig daneben benimmt.
Die Visitenkarte, weiss ich, hat eine spezielle Bedeutung. Was ist mit dieser Visitenkarte?
Ja, die Visitenkarte ist, gehört fast so ein bisschen wie zur Identität, wo man Preis gibt bei einer Begegnung. Also dort steht ja der Name drauf, steht drauf, zu welcher Firma man allenfalls gehört, was für eine Aufgabe man in dieser Firma hat, wo dass die Firma angesiedelt ist. Und wenn man jetzt von einem indischen Gast eine Visitenkarte überreicht bekommt, dann empfehle ich immer, dass man sich kurz einen Moment Zeit nimmt, um die Visitenkarte in Ruhe zu studieren. Wenn es einen langen südindischen Namen drauf hat, den man unmöglich aussprechen kann, dass man den Gasten halt einfach auch höflich fragt, wie darf ich sie ansprechen? Schauen Sie, ich bin Schweizer, mir ist das nicht vertraut. Helfen Sie mir bitte, wie ich sie richtig ansprechen soll. Und umgekehrt gilt das Gleiche natürlich auch. Also ein Hoteldirektor oder Direktorin soll ruhig den indischen Gästen mal in einem kurzen persönlichen Gespräch seine eigene Visitenkarte überreichen. Das wirkt manchmal Wunder. Da fühlt man sich einfach vom Chef oder von der Chefin persönlich bedient.
Was im Haus sein, so etwas wie ein Kulturcoach. Ich danke Ihnen herzlich für die spannenden Informationen und einen schönen Tag. Merci vielmals.
Gern geschehen auch, merci.
Und dann Treffpunkt. Nehmen wir den Faden jetzt quasi auf und fragen die Leute vor Ort da, die Hotelier, die Tourismusverantwortlichen, wie schulen wir denn jetzt konkret mit so einem Wissen, das Herr Hussein erarbeitet hat und in einer Broschüre verfasst hat, wie schulen wir jetzt konkret seine Leute? Das nimmt uns Wunder als nächstes im Treffpunkt.
I'm not afraid to die.
Wasim Hussein haben wir vorher gehört, so etwas wie ein Kulturcoach, der vor allem über die indische Kultur und die indischen Touristen eine Art Manual gemacht hat, eine Broschüre verfasst hat, zuhanden der Tourismusverantwortlichen, zuhanden der Hoteliers. Das heisst, es ist eigentlich darum gegangen, kein Fettnäpfchen zu betreten, dass man alles richtig macht, dass man die Kultur und die Gäste richtig empfängt und richtig behandelt. Jetzt nimmt es mich als erstes Wunder, vom Stefan Otz, vom Verantwortlichen von Tourismus Interlaken, zu hören, was habt ihr mit dieser Broschüre gemacht, die Herr Hussein verfasst hat, über die Inder und ihre Kultur?
Also die Broschüre ist Center, ist sicher sehr, sehr hilfreich. Die haben wir natürlich gross verteilt. Auf der anderen Seite sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben zweimal Workshops gemacht für unsere Leistungsträger, sprich Hotellerie, aber auch Bahnen. Und wir haben den letzten, das war 2004, haben wir auch so einen Kulturvermittler, aus dem, einen deutschsprechenden Kulturvermittler aus dem indischen Markt, da geholt, in Interlaken, haben über 100 Leute da gehabt und haben den Abend lang einfach aus der Praxis gesprochen, ein Beispiel gebracht, wie man es eben soll machen und wie man es eben nicht soll machen. Und ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich gewesen. Aber schlussendlich ist klar, Learning by Doing ist ganz, ganz wichtig. Es ist der tägliche Kontakt mit diesen Gästen, wo uns auch zeigt, was liegt eben drin und was nicht. Aber eine Grundschulung würde ich immer empfehlen, wenn es um spezielle Märkte geht und vor allem Indien, ist doch sehr heikel auch zum Teil. Man kann da ohne zu verletzen, kann man eben Leute entsprechend vor den Kopf stoßen. Das ist was wichtig, dass man da eine entsprechende Schulung anbieten kann.
Frage den Direktor vom City Hotel Oberland von Interlaken, Erich Reuteler. Sind Sie dort mit dabei gewesen, an dem Coaching, an dem Workshop?
Ja, richtig. Den dürfen geniessen. Ein Ausdruck, der dort gefallen ist, war sehr nachhaltig. Man hat Interlaken, hat man den starken Tee weggenommen und geschrieben Interlaken. Oder? Ich zustimme, es ist gut, dass man sich in der Theorie damit befasst. Aber viel wichtiger ist die Grundhaltung der Leute, die man anstellt. Also, wichtig ist, dass man positive Mitarbeiter hat, die bereit sind, das Fettnäpfchen zu schalten ab und zu. Und Learning by Doing ist sicher der effizienteste Weg. Ja.
Frage Daniela Bär von Schweiz Tourismus, Mediensprecherin. Wie wichtig aus Ihrer Sicht ist jetzt diese Massnahme im Gesamtpaket, wie wir ausländische, asiatische Touristen, über das reden wir in diesem Treffpunkt, wie wichtig ist jetzt so etwas, so eine Broschüre, so ein Workshop?
Aus unserer Sicht ist das natürlich sehr wichtig, da wir in 28 verschiedenen Ländern auch präsent sind, attestieren wir uns selber eine gewisse Marktkenntnis und wissen damit, wie sich die kulturellen Unterschiede letztlich manifestieren und kennen eben Gästebedürfnisse. Und da sehen wir uns schon ein bisschen als Vermittler von diesen kulturellen Eigenheiten gegenüber der Tourismusbranche in dem Land, dass wir so quasi ein bisschen Scharnier spielen und eben das Know-how, das wir haben, durch unsere Marktpräsenz können, der Tourismusbranche weiterzugeben. Insofern ist das ein wichtiges Instrument für uns.
Gibt es eine Qualitätskontrolle im Sinne von, was hat das gebracht? Der Auftrag ist ja zum Teil von euch gekommen, an Herrn Hussein so eine Broschüre oder so eine Dokumentation über Indien und Kultur zu verfassen. Kontrolliert ihr das irgendwie? Wie viel fruchtet es? Was muss man noch machen? Oder ist es jetzt gut? Das müsst ihr ja irgendwie können wissen.
Ja, ich denke, die Qualitätskontrolle hat eine gewisse selbstregulierende Art, weil wenn die Gäste unzufrieden sind, dann hören wir das natürlich über Touroperator in den entsprechenden Märkten. Und wenn wir allenfalls kritische Feedbacks hätten, würden wir das umgehend den Leistungsträger in der Schweiz weiterleiten. Ich denke, das findet ziemlich automatisch statt. Und was wir sehr pushen als Schweiz Tourismus, ist auch das Hotelbewertungssystem, das wir auch auf myswitzerland.com aufgeschaltet haben, wo wir Gäste motivieren, ihr Feedback abzugeben. Und das ist auch nicht nur im kritischen Sinn gemeint, sondern auch im positiven, weil die positiven Feedbacks, das ist quasi Gratiswerbung für die Hoteliers. Wenn aber mal etwas nicht gestimmt hat, kann man es dort auch vermerken und dann ist es eine Herausforderung, als Hotelier dort vielleicht zu optimieren.
Mit einem Wunder von Martin Casagrande, der vier verschiedene Geschäfte hat in verschiedenen Orten, unter anderem ein Bijoutier und ein Schmuckgeschäft hier in Interlaken, wo viel asiatische Touristengruppen hat in seinem Laden und auch das Verkaufspersonal entsprechend schulen. Wie wichtig ist jetzt für Sie so eine Kulturarbeit von einem Herrn Hussein, der jetzt zum Beispiel über die indische Kultur sich schlau gemacht hat und zuhanden vom Tourismus dann noch eine Broschüre verfasst hat?
Ich glaube, bei uns kommt das sicher sehr stark zum Tragen, mal an den Verkaufsgesprächen, die wir nachher intern machen. Wir nehmen immer auf solche offizielle Statement Stellung und Bezug darauf. Aber wir müssen im Laden selber mit dem einzelnen Angestellten die einzelne Kultur schulen. Also bei uns ist das monatlich Intus. Wir machen monatlich einmal eine Verkaufsschulung, die der Inder zur Rede kommt. Der Japaner, der Chines, der Koreaner. Der Koreaner ist ganz anders als der Japaner. Aber schon beim Reinkommen, wenn man Koreaner anspricht mit einem Willkommensspeech, also wenn man dem sagt, was wir im Laden haben, dann schreckt er schon zurück und geht in den Hintergrund. Der Japaner ist man gewarnt, wenn man in Osaka in der Stadt ist, die mit dem grossen Mikrofon schon gegen raus sagen, was in diesem Department Store alles zu bekommen ist. Der Japaner will diesen Speech. Der will wissen, wenn er in den Laden reinkommt, was trifft er hier an und auf was ist er sensibel, für etwas zu kaufen.
Herr Casagrand, wer lassen Sie denn referieren? Sie haben gesagt, Sie machen einmal im Monat so eine Schulung. Wer laden Sie da ein? Wer redet denn zum Verkaufspersonal?
Ich sage natürlich, in der Erfahrung von diesen fast 20 Jahren haben wir Leute intern, die bei uns indischer Abstammung waren, koreanischer, chinesischer Abstammung waren. Und die hat man durch die Erfahrung von diesen glatten, professionellen Leuten so können schulen, dass sie das heute selber machen. Und sie machen das sehr professionell und geben das auch sehr unserem Personal gut über.
Das ist der Treffpunkt, wo wir über den Massentourismus reden, am Beispiel von Interlaken. Wir möchten in ein paar Minuten von den Tourismusverantwortlichen erfahren, wie man dann eigentlich konkret auf neue Märkte zugeht. Wie erfahrt man, welches Land jetzt könnte interessant sein für unser Land, um dort neue Touristengruppen in unser Land zu holen. Es sind die Araber, die neu sind, es sind Brasilianer, die neu sind. Der osteuropäische Raum, habe ich mir vorher sagen lassen, ist auch im Gespräch. Wie man da konkret vorgeht, erfahren wir als nächstes.
One for me.
haben Sie die Hei während dem Fernsehschauen auch schon gesehen, in den Spots, in den Werbespots rein, kommen wunderschöne Bilder, irgendeine Musik, und dann fragt man sich, um was geht's, und am Schluss heisst es irgendwie Aserbaidschan Ferienland oder so. Das ist eine Möglichkeit, wie man auf sich aufmerksam machen kann. Das ist mir aufgefallen, dass sogar Aserbaidschan Werbung macht, im Fernsehen, bei uns, und aufmerksam macht auf sein eigenes Land. Wir möchten jetzt genau das Thema thematisieren, wie erschliessen wir aus Sicht von der Schweiz einen neuen Tourismusmarkt. Wie weiss man, welches Land parat ist, um es können zu bewerben, damit dann Touristen von diesem Land da zu uns kommen. Ich rede zuerst mit der Daniela Bär von Schweiz Tourismus, Medienverantwortliche. Ich glaube, die Araber sind neu seit etwa im Jahr 2000 in unserem Land. Dann Brasilianer, die auch wie ein neuer Markt sind. Und dann noch Osteuropa, haben sie mir gesagt. Wie merkt man das, welches Land reif ist, um denen die Schweiz als Ferienland bekannt zu machen?
Wir machen eben regelmässig so Märkteanalysen, wo wir auch Wirtschaftsdaten von einzelnen Ländern analysieren, schauen, wie die jetzt schon reisen in die Schweiz, aber auch uns Fragen stellen, wie sind die Visa-Regelungen, wie ist die Währung gegenüber dem Schweizer Franken. Und das ist ein ganzes Set von Kriterien, die man analysiert und am Schluss eben dann merkt, in welchen Ländern eben noch grosses Potenzial ist, wo es sich lohnen zu investieren.
Aber es gibt ja auf unserem Planet so viele Länder. Machen Sie denn das einfach mal in die Luft raus und grasen alle Länder systematisch ab? Oder wie wüssten Sie denn, jetzt gehen wir mal auf Brasilien oder jetzt auf Osteuropa?
Nein, wir wissen natürlich vom Bundesamt für Statistik, von den Logiernächtenzahlen, welche Länder sich wie entwickeln. Und da gibt es einfach Auffälligkeiten, wo man dann die entsprechenden Märkte genauer analysiert. Und aktuell ist es zum Beispiel Rumänien und Australien, die für uns spannende Märkte sind, wo wir jetzt in Australien per Ende Jahr mit neuen Mitarbeitern werden haben. Weil wir einfach merken, dass das ein sehr grosses Potenzial ist, wo wir mit der örtlichen Präsenz noch viel mehr Gäste können in die Schweiz holen.
In welcher Art und Weise jetzt, Herr Otz, als Tourismusdirektor von Interlaken, sind ihr da mitbeteiligt oder überlönt ihr das Feld zu 100% Schweiz Tourismus und stoßen dann an, wenn es eben, sagen wir mal, von den Zahlen her günstig aussieht?
Ja, es ist total unterschiedlich. Auf der einen Seite dürfen wir natürlich basieren auf den Marktdaten, die Schweiz Tourismus zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite sind wir ja selber eben auch in diesen Märkten tätig, haben auch Verbindungen in gewisse aufstrebende Märkte und können dort natürlich auch zum Teil abschätzen, haben auch eigene Statistiken und können abschätzen, lohnt sich eine Präsenz in einem bestimmten Markt oder nicht. Und so zum Beispiel aktuell Brasilien, da sind wir seit 2-3 Jahren, haben wir ein Mandat im Markt, also jemand, der für uns, eine PR-Agentur, der für uns zusammen mit der Jungfraubahnen schaut, dass wir bekannter werden in Brasilien, und das Mandat wiederum in Brasilien schafft dann eng mit der Vertretung von Schweiz Tourismus zusammen. Und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Verschwesterung von der Jungfraubahn mit der Corcovado-Bahn in Rio de Janeiro. Es sind einfach so verschiedenste Aspekte und Gegebenheiten, die dazu führen, okay, wir wagen jetzt einmal einen Markteintritt. Und ich glaube, dass der Ausdruck wagen ist so ein bisschen, hat gewisse Bedeutung. Eine Garantie haben wir nie. Und in Sand gesetzt ist ja das Geld auch nie. Aber manchmal geht es länger und manchmal geht es schneller. Wenn ich denke, arabische Märkte, da haben wir vor 2003 nichts gemacht, haben 3'000 Logiernächte gehabt und heute haben wir fast 30'000 Logiernächte innerhalb von 5 Jahren. Aber auch darum, weil wir eben sehr stark und aktiv in den Markt eingetreten sind.
Jetzt würde mich wundern, wie? Mit Plakat, mit Mund-zu-Mund-Propaganda, mit Fernsehwerbung, mit Inserat in den Zeitungen. Konkret, wie habt ihr jetzt die Zahl der Araber können so erhöhen?
Nein, vergessen Sie alles, was Sie gesagt haben. Es läuft ganz anders. Es läuft wirklich über die professionelle Reiseschiene. Also Tour-Operators, Reiseveranstalter, die ja auch immer neue Produkte brauchen, die auch merken, ah, die Schweiz, das läuft in meinem Land. Und jetzt muss man wissen, die arabische Reiseindustrie ist sehr stark wieder von Inder gemanagt. Und Inder, die natürlich seit Jahren, Jahrzehnten schon gute Beziehungen haben in die Schweiz, ein Aufkommen haben, ist natürlich extrem oder einfacher gewesen entsprechend. Auch der Araber, der über indische Reisebüros, die Ableger haben im arabischen Markt, Reisen in die Schweiz anzubieten. Und dort müssen wir einfach mit guten Produkten nachstossen. Ein gutes Produkt ist bestes Marketing, sagen wir immer. Wir müssen die Produkte bieten, müssen auf die Bedürfnisse eintreten und die Kanäle, die Plattformen effektiv bestücken. Und bevor wir effektiv ans Publikum gehen, mit Plakat und Werbespots, da fehlt uns meistens das Geld dazu. Und das braucht dann extrem viel. Wir können wahnsinnig viel bewegen, indem wir eben mit der bestehende Reiseindustrie bereits sehr eng zusammenarbeiten. Die machen den Job für uns.
Wenn ich das richtig verstehe, setzen die ganz klar auf die Reisebüro. Ihr wollt in den Reisebüro von den Ländern, die vielleicht neu für die Schweiz interessant werden, präsent sein. Und ihr geht nicht auf den Individualtourist, der vielleicht auf eigene Faust findet, so, jetzt gehe ich mal die Schweiz anschauen, wie wir vielleicht vor 30 Jahren, als wir noch ganz jung waren, gesagt haben, so, und jetzt gehe ich mal dorthin und das Reisebüro interessiert mich nicht. Ich nehme einen Flug oder ein Schiff und dann schaue ich mal im Land. Ihr setzt auf die Reisebranche und auf die Reisebüro.
Wir setzen genau auf die Multiplikatoren, klassische Win-Win-Situation. Die wollen das Geschäft machen, wir wollen das Geschäft machen. Also kooperiert man. Und erst in zweiter Priorität geht man dann aufs Publikum direkt.
Jetzt wollte ich schnell noch eine Aktualität ins Spiel bringen und von Schweiz Tourismus von der Daniela Bär wissen, wie sie zum Beispiel den Eintritt von Quoni in China beurteilt. Das hat man ja können lesen vor ein paar Tagen. Quoni beteiligt sich an einer chinesischen Reisebranchenfirma oder an einem Reiseveranstalter, glaube ich, zu 32% für 9,2 Millionen. Begrüßt man das, so einen Schritt, den ein einzelner Reiseveranstalter macht? Oder wie beurteilt man das aus Sicht von Schweiz Tourismus?
Ja klar, begrüßen wir das. Ich denke, alles, was an die Hand genommen wird, um eben mehr Touristen in die Schweiz zu bringen, ist sicher auch in unserem Interesse. Und Schweiz Tourismus hat eine Möglichkeit als Marketingorganisation, aber ein Quon ist natürlich ganz ein starker Partner. Und insofern nützt das allen, die in zum gesamten Reiseland, wenn die dort noch verstärkt eben präsent sind.
Gut, das war mal eine Runde, wo wir über die neuen Märkte geredet haben. Jetzt haben wir am Schluss von dem Treffpunkt in ein paar Minuten noch ein ganz spezielles Problem oder ein Thema, das Interlaken da oben betrifft. Wir wissen nämlich, dass in einem bestimmten indischen Restaurant das Problem da ist, dass man den Koch nicht wirklich da abhalten kann. An was liegt das und wie reagiert man darauf von Seiten der Tourismusbranche? Da reden wir mit dem Direktor vom Schweizer Tourismusverband, mit dem Mario Lütolf, der sich so um die politischen Belange im Tourismus und um die Qualität im Tourismus kümmert. Also, das als nächstes und das als letztes im Treffpunkt.
Me through the day when I'm feeling very lonely in this empty hotel room. You send your loving kisses reflected by the moon, and your smile comes to me reflected from the moon, reflected from the moon.
Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1. Wir sind in Interlaken. In der Zwischenzeit, blauer Himmel. Man hat mir gesagt, der Föhn sei das, wo dafür verantwortlich ist, dass wir blauen Himmel haben. Wir stehen von außen vor dem City Hotel Oberland und reden über den Massentourismus. Wir wollen am Schluss noch ganz ein spezifisches Problem vom Kanton Bern, also von Interlaken, ansprechen. Und zwar geht es um den Kurzaufenthalt von diesen Menschen, die in der Gastronomie und in der Hotellerie arbeiten, die aus Indien, aus Japan, aus China kommen. Das macht man darum, damit sich die Gäste, die aus diesen Ländern daher kommen, auch wohlfühlen. Und da gibt es zwei Beispiele, die wir anführen können. Das eine ist, dass wir gestern einen Restaurantbesitzer von einem indischen Restaurant getroffen haben, wo die gesamte, alles, was das Restaurant ausmacht, die gesamte Einrichtung, Möbel, Lampen, Stühle, einfach alles von Indien per Schiff daher geholt hat, indisches Personal eingestellt hat und jetzt das Wichtigste in dem Restaurant natürlich der Koch, ein indischer Koch da hat und der kommt einfach keine längere Aufenthaltsbewilligung über und hat gesagt, das sei für ihn ein riesen Problem, weil er einfach die Qualität nicht über längere Zeit kann garantieren. Dann haben wir noch ein anderes Problem von Martin Casagrande, wo da oben im Kanton Bern vier verschiedene Bijoutier- und Schmuckläden hat, die eigentlich ein gleiches Problem hat. Ich bitte Sie schnell, Herr Casagrande, das Problem zu schildern.
Es ist bei uns genau dasselbe Problem, in dem, dass wir die Bewilligung Kurzaufenthalter nicht mehr überkommen oder nicht mehr in Aussicht gestellt wird, weil das ein Drittkontingentland ist und wir in dieser kurzen Zeit, wo die Aufenthalter hier in der Schweiz sind, nicht die Möglichkeit haben, in unserer Muttersprache auf Chinesisch oder Japanisch nur zu verkaufen innerhalb 15 Minuten. Also wir sind genau so angewiesen wie ein Hotel oder ein Restaurant auf einen indischen Koch, sind wir genauso angewiesen auf Leute zu haben im Laden, die fachlich Auskunft geben können in der Sprache, wo die Leute wollen reden und können reden, um überhaupt zu gewährleisten, dass wir die Arbeitsplätze sichern können.
Also eine schwierige Situation aus Sicht der Tourismusbetreiber. Und jetzt geben wir die Frage weiter an den Direktor vom Schweizerischen Tourismusverband, an Mario Lütolf. Der Schweizer Tourismusverband ist für die politischen Belange im Tourismusgeschäft verantwortlich schweizweit und auch für die Qualitätssicherung. Schweiz Tourismus hingegen als Abgrenzung ist für das Marketing zuständig. Guten Morgen, Herr Lütolf.
Guten Morgen.
Herr Lütolf, eben, an was liegt es, dass jetzt die Betreiber vom Tourismus, vom indischen Restaurant oder der Herr Casagrande keine längeren Aufenthaltsbewilligungen bekommen für doch Leute, die hier arbeiten, die ja sehr wichtig sind und ein wichtiger Tourismusfaktor und Wirtschaftsfaktor sind?
Die Wichtigkeit ist natürlich anerkannt und ist auf der tourismuspolitischen Bühne in Bearbeitung und wir sind darum auch immer wieder mit dem Bundesamt für Migration, mit den zuständigen Stellen in Kontakt. Wir erkennen das als Thema. Ich muss aber dabei auch gerade sagen, dass sich die Flexibilitäten von der Behörden im Rahmen von einer Gesetzgebung, von entsprechenden Verordnungen und Weisungen bewegen, die dort tatsächlich vor Ort bei einzelnen Anbietern können zu Engpässe führen.
Wie könnte man denn das ändern, dass sich das verbessert, aus Sicht jetzt von den Tourismusbetreibern?
Wichtig ist, dass man dort, wo sich Engpässe, wo sich Probleme tatsächlich ergänzt, dass man sie erkennt und dass man sie auf die politische Bühne bringt. Und ich kann jetzt auch mit einiger Erfahrung auch anhand von sehr konkreten Dossiers sagen, wir haben sehr verständnisvolle Ansprechpartner in der Verwaltung, die dann auch durchaus auf Branchen, aber individuelle Bedarfe vertäuft anschauen und bereit sind, auch Lösungen zu definieren, wo dann die einzelnen Leistungsträger oder die Anbieter nicht in Verlegenheit bringen. Aber gleich, es gibt ein Ausländergesetz, es gibt die Kontingentierung in der Schweiz, es gibt einen engen Rahmen, wo der Schweizer als Stimmbürger auch gesagt hat, Arbeitsplätze für Schweizer oder innerhalb von der EU zu sichern. Und da sind sehr klare Restriktionen da, dass man sich nicht einfach nur kann, so ganz frei bedienen an Arbeitskräften in der Welt.
Also das heisst, wir Schweizer alle, die abstimmen, sind dafür verantwortlich. Es ist kantonal geregelt und Sie jetzt als Direktor vom Schweizerischen Tourismusverband können nicht mehr machen, weder einfach auf die Problematik aufmerksam machen. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, wir gehen gerne ein Spürchen weiter. Nur gerade einfach so zuzuschauen und den Kopf anstecken, das wäre auch nicht, dürfte auch nicht unsere Rolle sein. Es wäre definitiv zu wenig. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel im Bereich von der Ayurveda-Therapeuten, Sie haben jetzt vorhin Beispiel gebracht von Köche, indische Restaurants, aber es geht ja auch bis in die chinesische Medizin oder eben gerade Ayurveda-Anwendungen in dem Wellnessbereich, Lösungen definiert unter welchen Bedingungen, mit was für einer Weisung, dass man dann auch solche Anstellungen, zusätzliche Anstellungen machen kann. ich glaube, die dort, wo Probleme bekannt sind, dort, wo man sie auf die Bühne bringt, wo man sie auch konkretisiert und wo man sagt, wir haben auch alles ausgeschöpft an Möglichkeiten, wo auch die Gesetzgebung durchaus gibt, dort sind die Ämter, sind die Verantwortlichen in der Lage, im Rahmen von einer strengen Gesetzgebung, das ist sie zugegeben und das haben wir auch so als Stimmbürger gesetzt, die Ausländergesetzgebung, die Bewilligungspraxis, aber jetzt sind wir durchaus in der Lage auch noch Lösungen zu suchen, wenn solche nötig sind und wenn solche gesucht sind.
Also ein spannender Prozess. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie schnell aus einer Sitzung rausgekommen sind, Herr Lüttolf, und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Im Regen ist
Tessin übrigens. Danke.
Wieder sie danke. Schönen Tag noch. Und als Abschluss jetzt von dem Treffpunkt hier aus Interlaken haben wir noch schnell die Marianne Briseid bei uns. Sie ist Chefin vom Frühstückbuffet. Es ist kurz vor den 11. Guten Tag, Frau Briseid.
Guten Morgen miteinander.
Wie ist alles über die Bühne gegangen?
Es ist ja noch gut gegangen. Wir haben jetzt 4 Stunden später und wir haben die zweite Sitzung mit den Gästen noch gehabt. Das waren nochmal 200 Personen gewesen, ohne Zwischenfälle.
Sind das die Spataufsteher?
Das sind die Spataufsteher der indischen Gäste, ja. Und die kommen relativ spät.
Und die haben bis wann haben die jetzt gemörgelt?
Ja, schon bis um 10 Uhr, aber meistens trudelt es der erste dann ein.
Was für Probleme hat es heute Morgen gegeben? Gibt es das überhaupt?
Absolut keine. Nein, ist alles bestens gegangen. Wir haben sie gut können platzieren. Die Leute waren zufrieden. Ich glaube gut.
Alle zufrieden waren mit vollem Bauch. Und wenn sie Glück haben, dann haben sie sogar noch ein bisschen Aussicht auf Top of Europe vom Jungfrau Joch, wenn sie dort oben sind, weil es ist gerade der Himmel aufgegangen. Danke vielmals, Frau Briseid. Und das war es, der Treffpunkt hier live von Interlaken über das Thema von Massentourismus. Wir haben über japanische, indische und chinesische Touristen geredet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.